Wo sind denn meine
Post-its? Dann hänge ich mein... Soll ich sie jetzt rüberreichen? Ich habe hier welche.
Ja, bitte. Könntest du das mal bitte kurz überbiegen?
Hier, bitte.
Ich habe so einen ganzen Block quadratischer Post-its. Glaubst du, ich finde die? Ich habe irgendwie gedacht, das hätte jetzt doch irgendwie mal sowas wie Ordnung.
Aber ich habe gedacht,
ja, es war der Fehler. Ich habe es schon bemerkt. Ich finde selber raus.
Ich habe mittlerweile in diesem Podcast-Beutel alles, was ich haben muss. Buch, Notizbuch.
Das ist sehr schlau. Erzähl mir mehr von den Dingen, die ich nicht auf die Kette kriege.
Post-its.
Ja, so viel dazu. Machen wir dann mal einen anderen Zettel. Kein Post-it, sondern nehmen wir eine Büroklammer.
Mit Stiften in alle möglichen Arten.
Dafür müsste man ja rein theoretisch so schlau sein, dass man die Stifte, mit denen man immer schreibt, so oft hat, dass man die einmal im Schreibtisch und einmal im Podcast-Mäppchen haben könnte. Dann müsste man die ja öfter haben. Dann kann man die ja noch mehr verbummeln. Nein. Einfach nur nein.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Und ein Hallo an unsere lieben Hörenden zu Kapitel 18 und 19. Kapitel 18, der verschollene Garten.
Ja, wir haben gerade im Vorfeld dieser Episode besprochen, dass wir in diesem Kapitel einmal von der üblichen Vorgehensweise abweichen. Üblicherweise besprechen wir so ein Kapitel ja relativ linear und sagen auch, wir springen jetzt von hier nach da. In diesem Kapitel ist es aber so, dass Ted so viel zwischen irgendwelchen Ebenen hin und her springt, dass wir jetzt gerade spontan beschlossen haben, dass wir den Strang, der sich durch dieses ganze Kapitel durchzieht, also das von Simon, gesondert besprechen. Also das in eins machen und dann die anderen Teile hinterher. Weil das sonst so viel hin und her gespringe wäre. Einverstanden?
Und wir gehen ja davon aus, dass unsere Hörenden alles, das ganze Kapitel schon gelesen haben. Ihre Hausaufgaben fleißig gemacht haben. Also, fangen wir gleich mit Simon an. Simon haben wir verlassen, als er gegen irgendeinen Baum gedonnert ist.
Genau. Das war in
Kapitel 16.
Ich hab's doch aufgeschrieben. Genau, Kapitel, da steht es ganz klein. Ja,
glaubt genau. Er ist vor Skodi, also mit Wienerbeck und Ludek, ja, geflüchtet und wurde von irgendeinem Baum vom Pferd geholt und ist ohnmächtig geworden, mal wieder. Sag mal, Simon wird aber in diesen Büchern schon verdammt oft ohnmächtig, also mehr als der Rest der Leute.
Ja, Punkt.
Jedenfalls ist Simon jetzt in einem Dämmerschlaf. Ja, da war wieder das kein Kommentarschild. Er träumt mal wieder irgendwas und hört irgendwelche Stimmen, aber ist glücklich, dass es anscheinend nicht die Stimme der Roten Hand ist. Sondern, wie ich mal vermute, dass es Amerasu ist. Weil Richtig. Sie von ihrem Sohn Hakatri spricht, später noch von Ineluki, also kann es ja eigentlich nur sie sein. Und er hat ja ihre Stimme schon mal gehört.
Und ihr Gesicht auch gesehen, ne? In Kapitel 10, der Spiegel. Hat er es schon gesehen. Und er hat es schon einmal gesehen unter dem Hochhorst. Du erinnerst dich an diese Statue, die da zu Staub zerfallen ist. Gut, also Amerasu. Wollen wir das gerade nochmal aufdröseln, wer Amerasu ist und diese Familienverhältnisse und so? Oder?
Sie ist die... Krieg ich heute hin. Ich krieg das heute hin. Also, Ehefrau von Iu Unigato. Und Mutter von Ineluki und Mutter von Hakatri. Und wenn mich nicht alles täuscht, so als Bonuspunkt, Großmutter von Yiriki.
Nee, Urgroßmutter. Nee.
Okay, dann habe ich wieder diese eine.
Aber gut, halber Bonuspunkt. Von deswegen Urgroßmutter von Yiriki. Da war Likimea noch dazwischen. Likimea ist die Tochter von Hakatri. Ja, gut. Mhm. Okay. Aber perfekt. Genealogie 1 setzen. Ja, jedenfalls, Amerasu spricht da in Simons, ich nenne es jetzt mal Wachtraum. Und sie spricht halt tatsächlich dann auch das erste Mal wirklich, ich glaube, das ist das erste Mal, dass vom Garten die Rede ist, richtig?
Ich denke schon. Und vor allen Dingen ist es auch so das erste Mal, für mich zumindest gewesen, dass man so diese ganze Geschichte erzählt bekommt, wie kommen eigentlich die Sithi und die Nornen überhaupt nach Ostenart? Weil die sind ja auch nicht ursprünglich daher.
Das setzt sich so ein bisschen aus mehreren Puzzleteilen zusammen, weil nachher die Unterirdischen ja davon auch was berichten, ne?
Mhm, ja, ein bisschen.
Mhm.
Ja, ja, stimmt.
Möchtest du das kurz zusammenfassen?
Damit du dann die Lücken wieder füllen kannst, die ich vergessen habe zu erwähnen?
Ja, so ungefähr. Oder ich weiß nicht.
Also zum Ersten, sie fängt an damit, dass sie anscheinend, keine Ahnung, sie spricht irgendwie gefühlt zu Hakatri, der entweder tot ist oder in den Westen gegangen. Das weiß sie ja selber nicht so ganz.
Hakatri ist, ja, hat seine Familie damals verlassen und wo er jetzt ist, weiß keiner.
Aber er war ja damals anscheinend irgendwie schwer verwundet. So habe ich das verstanden. Mhm. Und an diesen Wunden schien Ineluki schuld zu sein.
Mhm.
Wissen wir, was da passiert ist?
Genau.
Also weiß ich bereits, was da passiert ist?
Nein, du weißt das noch nicht. Und wir werden das erfahren, zumindest teilweise, in Brothers of the Wind, also Brüder des Windes.
Okay, dauert noch ein bisschen.
Dauert noch ein bisschen, ja. Für jetzt reicht einfach, Hakatri ist nicht da. Ineluki ist mehr oder weniger schuld daran. Und die Sithi und die Nornen kamen aus dem Osten, aus dem verschollenen Garten.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil Amarasuda spricht von zwei Familien, die über die große See kamen. Also das heißt, diese zwei Familien, das sind wieder einmal die Sithi und andererseits die Nornen,
ja,
nehme ich an.
Ja.
Gut.
Ja, richtig. Genau.
Und die wollten da irgendwelchen Schatten entgehen in diesem Garten.
Mhm. Mhm. Dem Nichtsein, steht das da nicht schon drin?
Ja.
Also ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor wie dieses, du erinnerst dich an das Nichts aus der unendlichen Geschichte, dieses, was einfach so alles auffrisst, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Ja. So, jetzt sind die Sithi und die Nornen allerdings nicht alleine aus dem Garten gekommen, sondern das ist jetzt ein bisschen auch ein Vorgriff auf den Teil, den wir nachher mit Megwin und Eolair und den Unterirdischen haben werden, sondern sie haben die Tinukedaya mitgebracht. Ich finde, wir sollten das jetzt vielleicht wirklich mal alles in eins aufrollen, damit wir es beieinander haben.
Gut, wobei eher andersrum wird ein Schuh draus. Die Tinukedaya haben die Hikedaya und Zidaya mitgebracht, weil die ja immerhin die Kinder des Seefahrers sind.
Ja, allerdings bestand da ein Abhängigkeitsverhältnis. Und zwar sind die Tinukedaya ja die Diener und unter versklavten, unterdrückten, wie auch immer gearteten, der Sidaya und Hikedaya gewesen, ne?
Ja.
Das ist halt jetzt die Frage, wer da wen wozu wie gezwungen haben könnte. Aber es ist halt wirklich so, die Tinukedaya, die wir jetzt als Unterirdische kennen. Und wir lernen im nächsten Kapitel auch noch die Niskis näher kennen, die auch zu den Tinukedaya gehören. Sind diejenigen, die damals im verschollenen Garten, Venyadosae, so heißt es, langsam nicht verhaspeln, die im Garten diese großen Schiffe gebaut haben, mit denen die Tinukedaya, die Sithi und die Nornen, damals hieß es noch zwei Familien, und wieso die sich getrennt haben, dröseln wir dann auch irgendwann nochmal auf. Die sind halt nach Westen gesegelt und sind in Ostenart angekommen und sind da quasi im Exil. So. Jetzt ist vielleicht noch wichtig zu wissen, Amerasu ist mit einer der ältesten Kaidaya, sprich Sithi-Nornen, die noch am Leben ist. Und ihr Beiname ist nicht nur erste Großmutter, sondern auch Amerasu Shipborn, also Amerasu die Schiffgeborene.
Okay.
Amerasu ist auf einem dieser Schiffe zur Welt gekommen. Das erzählt sie ja nachher auch, dass sie da als Kind auf diesen Schiffen gewesen ist. Ja?
Okay.
Gut. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
Nee, außer dass diese, sag jetzt mal, Flucht oder das Verlassen dieses Gartens, fand ich, hatte so ein bisschen Adam und Eva-Vibes, so wir sind aus dem Paradies vertrieben worden.
Die Sithi und Nornen hängen diesem vergessenen und verschollenen Garten auch unheimlich nach. Also die leiden da unheimlich drunter, dass die da weg mussten, obwohl von denjenigen, die jetzt noch leben, ja eigentlich niemand mehr, außer vielleicht Utuku, den Garten erlebt hat. Sondern der nur noch in der Überlieferung quasi existiert. Auch wenn das schon verdammt lange her ist. Also auch die Sithi und die Nornen sterben halt irgendwann mal. So, also das ist halt so. Ja, und Amarasu spricht halt in Simons wie gesagt, Wachtraum würde ich es jetzt vielleicht nennen. Mittag hat ist da auch, ja, erzählt halt, wie das gewesen ist und bedauert auch das alte Unrecht gegenüber den Tinukedaya. Also sie sagt, das war nicht richtig, dass wir die versklavt haben.
Mhm. Ja, stimmt.
Du erinnerst dich daran, dass die Unterirdischen nachher auch sehr viel Angst davor haben, dass die Sithi wieder Macht über sie gewinnen wollen. Ja. Wie die sich getrennt haben, ist dann auch nochmal eine Geschichte für eine andere Episode. Und was haben wir dann sonst noch, was wir noch erwähnen müssen in diesen vielen Geschichten?
Dass Amarasu der Meinung ist, sie muss quasi ihre eigenen Schlachtpläne jetzt ersinnen, auch wenn sie noch nicht so ganz weiß, gegen wen oder was sie eigentlich kämpft.
Gegen Eneluki und das, was er ausheckt. So viel ist ihr, glaube ich, klar, ne?
Ja, aber sie sagt ja selber, sie weiß nicht so richtig, wogegen sie kämpft. Also das sagt sie selber.
Aber sie scheint eine Ahnung davon zu haben, was Eneluki vorhat.
Weiß ich nicht, bin ich mir gar nicht so sicher, weil sie hat, also zumindest, oder sie will sich selber nicht eingestehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ist, weil ich habe es mir nämlich aufgeschrieben und ich meine das ganz am Ende, das von dem Kapitel, das irgendwo rauskommt. Lass mich mal gerade schnell dahin blättern.
Ja, sie hat eine vage Ahnung.
Mhm. Genau.
Wenn das, was ich nur vage ahne, zutrifft, dann ist die Wahrheit schrecklich. Aber so wirklich wissen tut sie es nicht. Also sie ahnt mehr, als dass sie es weiß. Oder befürchtet es mehr.
Ein anderes, was ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass Amarasu ja dann irgendwann so sagt, sie wüsste nicht, ob diese Worte jemals bei Hakatri ankommen. Und lass mich gerade mal schnell schauen.
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass sie das Gefühl hat, ja, als nur Raum überbrückt, sondern vielleicht auch Zeit.
Nee, das, ja, und sie spricht halt auch tatsächlich von den Zeugen, ne? Die kommen ja in diesen beiden Kapiteln auch etwas häufiger vor. Wo war das denn nun, verdammt nochmal? Ach da, genau. Denn in Wahrheit weiß niemand, wie auf der Straße der Träume die Zeit verrinnt oder wohin Gedanken wandern, die auf den Schuppen des großen Wurms oder durch andere Zeugen ausgesandt werden. Wir haben ja nachher nochmal Zeugen, ne?
Ja.
Bei den Unterirdischen dann. Also es passt eigentlich ganz gut, diese beiden Kapitel, die passen ziemlich gut zusammen, tatsächlich, weil da einiges ineinander greift, ne?
Ja, auch dieses, die Schatten des Nichtseins kommen auch, glaube ich, mehrfach vor.
Mhm. Aber dann kannst du mir mal gerade deine Gedanken zu Zeugen mitteilen?
Ich habe da witzigerweise mit meinem Mann drüber gesprochen. Tatsächlich so im ersten Moment sind mir da Palantir dazu eingefallen. Das hatte ich dann, glaube ich, irgendwann im nächsten Kapitel.
Okay. Wir haben ja im nächsten Kapitel nochmal eine genauere Definition. Da sprechen die Unterirdischen ja auch von den Zeugen und davon, dass sie zur Kommunikation benutzt werden und dass die Unterirdischen irgendwann vergessen, / verloren haben, wie man sie benutzt. Und sie erzählen da dann auch ein paar Beispiele von diesen Zeugen. Da wollte ich eigentlich nochmal drauf hinaus.
Ja, da habe ich an der Stelle auch die Notizen, aber halt erst im zweiten Kapitel. Möchtest du jetzt schon meine Theorie dazu hören, was da noch dazu gehört?
Wir machen das heute mal ein bisschen auf eine unorthodoxe Art und Weise, tatsächlich. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber es passt halt gerade ganz gut.
Es wird ja erwähnt, dass die Harfe da dazu gehört. Also dieses Musikinstrument, das da bei Otoku in der Gegend rumschwebt. Es muss ja noch irgendwo einen Zeugen in Hikehikayo geben.
Das Sprechfeuer, ja. Das steht da auch irgendwo im Text.
Und meiner Meinung nach passt da auch wunderbar Jirikis Spiegel dazu.
Jein, Jirikis Spiegel ist ein kleiner Zeuge. Ist keiner von den Meisterzeugen.
Ja, aber es ist einer, oder?
Aber es ist einer, ja. Die Schuppen des großen Wurms, das hat er ja gesagt, dass das ein eine Schuppe von Hidohebi, glaube ich, ist es, ne? Ja. Mhm. Und nee, oder vom Urwurm, jedenfalls eine Drachenschuppe.
Gut.
Nein, und wir haben tatsächlich einen Zeugen schon besucht, ganz im allerersten Buch.
Na, diese Fangfragen.
Nein, das kannst du, ich glaube nicht, dass du das wissen kannst. Du kannst das nicht wissen, aber wir haben es gesehen und ich habe gesagt, hier, ach, guck mal, der Teich unter Asua, der Teich der drei Tiefen.
Aha. Okay, macht aber Sinn, weil in jedem Ort quasi.
Ja, und das ist die Pfütze, in die Simon dann da unter Asua reingepurzelt ist. Also tatsächlich ist es so, dass jede der neuen Scythi-Städten auch ihren Meisterzeugen hatte.
Hm. Ja, ich glaube, da hat er auch irgendwelche Stimmen gehört, oder?
Ja, ja.
Gut.
So. Okay, um das gerade zum Abschluss zu bringen, also Amarasu erzählt das halt alles, spricht da mit ihrem wohin auch immer gegangenen Sohn Hakatri. Das Ende vom Lied ist allerdings dann am Ende des Kapitels, der verschollene Garten heißt, dass Simon wach wird und feststellt, verdammt, ich bin bei Skodi aus dem Kloster entkommen, ich bin mit meinem Pferd weggaloppiert, ich bin gegen den Baum gebounced, ich war bewusstlos, jetzt bin ich wieder wach, aber jetzt bin ich auch eins, nämlich verdammt alleine.
Ja, Pferd weg, Freunde weg, Dorn weg, alles weg.
Nicht ganz.
Sein Messer hat er noch, das er geschenkt bekommen hat.
Ja. Ja, und was noch?
Jirikes Spiegel.
Ja.
Und er versucht auch, Jiriki zu kontaktieren, weil der ja damals gesagt hat, also wenn du wirklich in allergrößter Not bist, dann kannst du damit um Hilfe rufen, aber im ersten Moment sieht er nur sein eigenes bärtiges Gesicht und damit verlassen wir Simon und dieses Kapitel.
Jo, gut.
Also gucken wir mal, ob es funktioniert oder nicht.
Oder sehen wir dann, wenn wir das nächste Mal zu Simon kommen. Gucken wir mal. Jetzt haben wir aber halt tatsächlich so ein bisschen was zwischendurch übersprungen und das holen wir jetzt nochmal nach, ne?
Genau.
Es war halt echt viel Hin- und Herspringerei. Ich meine, das macht ja auch irgendwie Sinn und es ließ sich auch gut lesen, aber das jetzt so zusammenzufassen, hätte ich halt doof gefunden. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das vielleicht so. So.
Ja, nee, das ist alles gut. Ich habe das auch gerade bei einem anderen Buch, wo ich kapitelweise auch wieder durch verschiedene Schauplätze höre und denke mir jedes Mal, können wir jetzt mal bitte vorspulen, ich möchte wieder an der Stelle sein. So ist es manchmal auch hier.
Dieses Springen ist natürlich auch ein stilistisches Mittel, um da gewisse Spannungen aufzubauen, ne? Muss man ja auch einfach mal sagen. Und es gelingt Ted ja hier auch mal wieder sehr gut, weil du willst ja eigentlich wissen, was passiert denn da jetzt eigentlich? So, aber genau. Jetzt springen wir zu Gutwulf. Gutwulf, wann haben wir den das letzte Mal getroffen?
In Kapitel 12. Oh, vielleicht sollten wir uns einfach beide nur ordentlich vorbereiten. Und da haben wir ihn das letzte Mal gesehen, als er aus dem Thronsaal geflüchtet ist, weil Elias ihn dazu gebracht hat, Leid anzufassen.
Genau. Dieses Mal treffen wir ihn wieder, wie er damit beschäftigt ist, seine Rüstung zu putzen. Was ja auch für einen Grafen vielleicht nicht unbedingt so eine übliche Arbeit ist. Ich dachte eigentlich, dafür hätten die Knappen. Aber ich glaube, Gutwulf hat auch nichts anderes zu tun. Der kann sich irgendwie nicht beschäftigen, weil er erscheint auch den ganzen Abschnitt über völlig neben der Spur. Er trifft seinen Kastellan, der ihm halt erzählt, du hör mal, Gutwulf, wir haben da in deiner Grafschaft in Utaniat echt Probleme, dass wir die Ernte reinkriegen, weil wir haben keine Leute, die das machen können. Und Gutwulf sagt, naja, dann dingt doch andere. Nein, es gibt keine anderen mehr. Die sind alle weg. Was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte? Und ja, und auch die sind halt auch deswegen weg, weil die Weißfüchse, die Nornen, aus Naglimund nach Süden ziehen. Das ist halt, Utaniat liegt halt genau in dieser Richtung zwischen Naglimund und dem Hochhorst, ne?
Ja, wobei es scheint ja nicht nur die Weißfüchse zu betreffen. Ich habe so das Gefühl, dass dass Skali seine Rimmersmänner auch nicht so wirklich im Griff hat. Ich habe das Gefühl, dass die da auch ein bisschen Überfälle tätigen im Gebiet des Grafen und das halt dann auch noch zusätzlich die Leute verscheucht. Ich meine, wir haben ja nach wie vor das Problem, es ist überall kalt. Es ist sowieso eine grauenhafte Ernte. Und die Leute sind sowieso gefühlt alle auf der Flucht. Und die flüchten, glaube ich, alle eher Richtung Süden, weil da scheinen ja die Wetterbedingungen noch angenehmer zu sein. Noch ist kein Raureif auf Klavis Glocke gewesen.
Aha! Ja.
Ja, aber weil du gesagt hast, Gutwulf ist neben der Spur, ich finde, das trifft es ganz gut, weil er nur wirklich nur so mit einem halben Ohr zuhört. Aber und er sagt. Und gerade als das mit diesen Weißfüchsen dann aufkommt, stellt er dann selber fest, er bildet sich das alles, was er in den letzten Wochen gesehen hat, bildet er es nicht nur alles ein, sondern es scheint ja wirklich zu passieren.
Du erinnerst dich, dass man sich im Hochhorst nicht mehr so richtig zurechtfinden konnte Und dass da Rachel hat sich ja auch verirrt. Also das, da muss wohl auch irgendwie irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen. Also irgendwas ist auch auf dem Hochhorst los, ne? Ja.
Ja, und ich weiß nicht, ob das irgendwann Elias auch auf die Füße fällt, wenn es schon unter seinen Untergebenen dann Zwist geben, weil da noch andere Überfälle stattfinden. Also ich meine, dass die Rimmers Männer Hernestier eingenommen haben, ist das eine, dass sie dann aber quasi noch den Bundesgenossen noch mit überfallen, das andere. Und ja, wir erfahren halt dann noch zusätzlich, dass die Nornen grüppchenweise alle in Richtung Hochhorst ziehen. Was ja ein bisschen unauffälliger ist, als irgendwo ein großes Heer durch die Gegend ziehen zu lassen, wie es vor Naglimund stand.
Ja, und dass Gutwulf halt selber auch merkt, dass er nicht so ganz bei der Sache ist und dass er auch sagt, irgendwas ist anders, seitdem er Leid angefasst hat, ne?
Weil seitdem verfolgt es ihn in seinen Träumen.
Mhm, genau.
Dass sogar so ein gestandener Mann wie Gutwulf Angst davor hat, ins Bett zu gehen und einzuschlafen.
Ja, gut. So viel zu Gutwulf, ne?
Ja, und seiner von Messern malträtierten Tür.
Ja. Irgendwo musst du die Aggression ja dann auch mal lassen, ne?
Ja, besser die Tür als irgendjemand anders. Dann, also sagen wir so, in diesen zwei Kapiteln springen wir wieder durch ganz Ostenart, ne?
Ja. Es ist wieder so eins dieser Kapitel, wo Ted dann sagt, wo waren wir jetzt lange nicht und wo müssen wir mal wieder ein bisschen gucken, was da jetzt so passiert sein könnte, damit das die Leute nicht so ganz in Vergessenheit geraten. Denn als nächstes springen wir ja zu jemandem zurück, den wir wirklich ganz, ganz lange nicht gesehen haben und den wir ja eigentlich verlassen haben, als es Krokodil fällt Tiamat an, Tiamat wird ohnmächtig und Sabrina sagt, nee, der kann nicht tot sein, weil der hat ja noch gar nichts zur Story beigetragen quasi. Was ja auch richtig ist, denn jetzt treffen wir Tiamat ja wieder, genau. Ja,
letztes Mal ein Kapitel, das war das erste Kapitel des zweiten Teils. Jetzt haben wir ihn halt wieder im ersten Kapitel des dritten Teils. Ja. Dieser Überfall des Krokodils muss auf jeden Fall schon ungefähr 2 Tage her sein. Also soweit Tiamat das in seinem Dämmerzustand überhaupt beurteilen kann. Jetzt hat er auf jeden Fall die Kopfschmerzen seines Lebens, glaube ich, hat das Gefühl, er hatte zu viel Farnbier getrunken und wäre auf irgendeinem Fest. Aber das ist leider nicht so. Ich glaube, die Kopfschmerzen sind dann eher seiner Verletzung und dem Fieber geschuldet.
Ja.
Und als wach wird, hält er das zwar erst für eine Narrenmaske vor seinem Gesicht, muss aber dann feststellen, dass es ein Gant ist. Und das scheinen so riesengroße, affengroße Insekten zu sein, die auch nicht ganz doof sind und halbwegs vernünftig. Ja, genau, ich finde es auch total gruselig.
Also ich stelle mir die tatsächlich vor wie so ein bisschen
Gottesanbeter?
Ja, nee. Meine sind tatsächlich eher so, das ist so ein Spinnenkörper, auch mit 6 bis 8 Beinen und halt einfach tatsächlich deutlich größer als normale Spinnen. Und wenn jemand mich kennt, ich weiß, ich finde Spinnen sowieso schon fies, obwohl ich gar nicht so genau weiß, warum. Aber in der Größe finde ich die einfach nur gruselig. Ja, ganz. Hatten wir die, glaube ich? Nein, hatten wir noch nicht.
Nicht so richtig. Also wir sind ihnen nicht begegnet. Sie wurden nur erwähnt, weil sie, glaube ich, irgendwie näher an die Vranna-Dörfer kamen.
Ja. Die Szene, die ich jetzt meinte, ist eine andere. Da sind wir noch lange nicht.
Können wir uns drauf freuen, oder was?
Pass auf. Es gibt neben dieser Skodi-Geschichte, die wir ja nun letztes Mal Gott sei Dank hinter uns gelassen haben, noch eine weitere relativ gruselig fiese Szene. Da spielen ganz mit. Nein, will ich auch nicht. Nein. Brauchst du dich nicht drauf freuen.
Müssen wir dann aber auch irgendwie durch.
Ja, werden wir auch. Und ich muss tatsächlich sagen, die finde ich weniger schlimm als das mit Skodi, aber so richtig gerne mag ich das auch nicht. Was allerdings auch daran liegt, dass ich einfach ganz fürchterlich unsympathisch finde. Aber gut, egal. Jedenfalls, dieser Gant, der versucht Tiamat was zu klauen.
Ja, ein Messer.
Der grabbelt so an dem Tiamat rum und Tiamat ist halt, wird aus seiner Bewusstlosigkeit da wach, die ihm halt durch dieses schwer verletzte Bein entstanden ist. Fieber, Schüttelfrost, ähnliches Gedöns. Der hat sich da so 2 Tage durchs Wran geschleppt. Und Tiamat erkennt halt auch so ein bisschen ja, ich würde schon sagen, die Intelligenz in diesen Viechern. Und ich glaube, das macht das aus, was bei mir dazu führt, dass ich die auch so gruselig finde. Die sind also nicht nur einfach so wie eine große Spinne, die handelt ja instinktiv, aber dieser Gant, der Tiamat befingert, der will Tiamat sein Messer klauen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, der bei mir die Gans so gruselig macht, weil die halt, ja, nicht ganz blöd sind. Und sowas würde man von so einem Spinnentier, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, per se erstmal nicht erwarten.
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich eher bei Gottesanbeterin, die ist vielleicht auch nicht ganz so wie eine Spinne, aber das liegt wahrscheinlich nicht im Auge des Betrachters.
Ich finde das ja so großartig, dass es ja auch, je nachdem, wer dieses Buch liest, dass da so unterschiedliche Bilder im Kopf entstehen. Ich habe teilweise auch das Problem, ich lese ein Buch und habe da ein völlig klares Bild vor Augen und von jemandem, der da aus irgendeinem Grund auftritt. Und der Autor beschreibt diese Person dann später als völlig anders aussehend, als ich die im Kopf habe. Das funktioniert halt, ich kann das, was ich mir als erstes vorgestellt habe, nicht überschreiben. Ich stelle mir da jemanden mit vor, der Autor schreibt zwei Sätze später mit ihren rot leuchtenden Haaren und ich denke so, hä? Das funktioniert bei mir nicht. Kennst du das nachvollziehen? Wenn ich da einmal so ein Bild von sowas im Kopf habe, dann ist das einfach so.
Ich kann das wunderbar nachvollziehen, weil ich habe manchmal so Dinge, wo ich mir denke, okay, dann steht die Person links und rechts und dann beschreibt der Autor das genau andersrum und das funktioniert dann nicht mehr. Dann muss ich mir alle Spiegel
oder mit Kopf vorstellen. Das ist rechter und linke Hand von gewissen Prinzen oder solchen Sachen.
Ja, oder so. Ja, zurück zu Tiamat. Ja.
Gut, zurück zu Tiamat, genau.
Ja, also der wird gerade im richtigen Augenblick wach und verscheucht dieses Viech. Stellt aber fest, dass da noch haufenweise andere schon quasi auf der Lauer liegen und über ihm schweben. Und auch das stelle ich mir noch gruseliger vor, weil du gemeint hast, er ist durchs Vrana gekrochen. Ich hätte ihr gesagt, er hat sich treiben lassen, weil er ja auf diesem Fluss, Sumpf, wie auch immer ist. Und die meiste Zeit das Boot quasi nur so der Strömung folgt.
Ja, du hast recht. Gekrochen war vielleicht ein blöder Ausdruck. Er macht sich da auch mega Gedanken, ob er dann in seinem Fieberwahn dran gedacht hat, das Wasser abzukochen. Und dann findet er das Fischskelett. Für diesen Fisch hatte er sich ja auf diesen Kampf mit dem Krokodil eingelassen. Er weiß aber noch nicht mal, ob er es selber gegessen hat oder ob ihm das irgendwelche Füllen und sieht nur noch dieses Skelett und denkt, naja, dafür habe ich mir also mein Bein riskiert. Wirft das ein bisschen wehmütig über Bord, weil er sich auch nicht dran erinnern kann, davon gegessen zu haben. Ich meine, ist natürlich auch, ne? Ziehst dir so einen riesen Fisch an Land und hast dann nachher nichts davon, außer dass du kaputt. Und das ist ja, zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt durch, dass Tiamat halt wirklich schlimme Schmerzen hat, hat sich fies infiziert, das beeinträchtigt ihn unheimlich und er fällt ja auch zwischendurch immer wieder in so Fieberanfälle rein, ne?
Mhm. Was ihn halt dann auch zu dem Schluss bringt, es geht einfach nur nach Quanitupul. Nabban ist einfach viel zu weit weg. Also alles andere wäre unvernünftig. Also er ist, glaube ich, dann schon froh, wenn er sein Bein behalten kann.
Er ist schon froh, wenn er überhaupt bis nach Quanitupul kommt, ne? Genau. Er macht sich dann langsam mit seinem Boot auf und starkt da durch die Gegend, orientiert sich so ein bisschen an den Sternen, wo er denn nun eigentlich wohl ungefähr in die grobe Richtung muss. Und achtet dann darauf, dass er, wenn er nicht weiter stark, dass er sich irgendwo einen Anker sucht, der ihn irgendwo zum einen an einem Platz hält und damit er halt nicht wieder völlig herrenlos durch die Gegend treibt, der aber zum anderen auch dafür sorgt, dass er halt nicht unbedingt direkt unter irgendwelchen Bäumen ist, damit ihm diese Gans nicht wieder auflauern können. Also er ist sich da schon dessen bewusst, dass diese Viecher nicht so ganz ohne sind.
Mhm. Ja, wenn die so groß sind wie ein, also die Frage ist halt, von was für einem Affen reden wir? Reden wir von einem kleinen Totenkopf-Äppchen?
Reden wir von einem Schimpansen oder von einem Gorilla, ne? Ja. Also in meiner Vorstellung sind die tatsächlich eher so Gorilla-groß. Wirklich.
Okay, ich hätte jetzt eher gesagt Schimpanse oder Pavian. Aber gut. Aber keine Totenkopf-Äffchen.
Nee. Die sind ja auch niedlich.
Das stimmt.
Ja, Tiamat erreicht dann aber nach 2 bis 3 weiteren Tagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, endlich Quanitupul. Und wir bekommen dann so ein bisschen einen Schnellkurs, wie Quanitupul so aussieht. Es hat sehr morbiden Charme. Es ist eine Stadt, die komplett auf Pfahlbauten steht, weil es halt immer noch im Sumpf ist. Kwani Tupul ist eigentlich mal auch ein kleines Dorf gewesen, ist aber dadurch entstanden, dass halt aus Nabban, Perdruinen und den südlichen Inseln die Händler entdeckt haben, was sie alle so im Wrahn kaufen können. Und dadurch ist diese Stadt halt quasi auch völlig planlos, ist sie vor sich hingewuchert. Und Tiamak denkt dann halt so bei sich, naja, so im Vergleich zu Ansis Pilipe oder ähnlichen Städten, die er schon gesehen hat, ist es ja doch, ja, ein bisschen heruntergekommen, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass es halt aus Holzbauten sind, die auch einfach viel schneller verwittern. Und ich stelle mir das auch so vor, dass das so eine Stadt ist, die so im permanenten Wandel ist, weil diese Pfahlbauten, irgendwann brechen die ein, dann wird wieder irgendwo ein neues Haus gebaut, dann wächst wieder hier ein Haus. Und wenn du dann 10 Jahre später da stehst, ich meine, es passiert dir ja auch schon in modernen Großstädten, dass du nach 10 Jahren an einem Platz stehst und denkst, hä? Hier sah es mal ganz anders aus. Das stelle ich mir in Kwani Tupul noch viel extremer vor. Ich habe da tatsächlich so ein bisschen auch morbiden Charme und halt sehr viel Heruntergekommenes und Verwahrlostes. Und ja, ist jetzt irgendwie nicht der nicest place to be.
Ich stelle es mir so ein bisschen vor, gibt es da nicht in Südostasien so Städte, die auch so aus Pfählen gebaut sind und so mitten im Sumpf? So stelle ich ja mir das ein bisschen vor. Aber ja, wahrscheinlich nichts, wo ich in meiner westlichen Verwöhntheit dauerhaft wohnen möchte.
Naja, ich hätte jetzt fast gesagt, am fließenden Wasser mangelt es da jedenfalls nicht.
Drauf an, wo an diesem Fluss du bitteschön lebst. Am Anfang geht's ja noch, aber wenn du quasi dann am Ende der Kloake angelangt bist.
Oh nee, nein, so weit habe ich gar nicht gedacht. ja, gut. Nein, geh aus meinem Kopf raus.
Mir war es nach müde, kommt doof.
Ach, es wird eine spannende Episode heute.
Ja, soviel zu Kwani Tupul. Immerhin schafft jetzt auch Tiamak, nachdem er jetzt auch wieder die nächsten Fieberanfälle hat, wo es ihm dann auch noch sogar schwer wird, irgendwie sich zu erinnern, wie denn überhaupt diese Herberge heißt, zu der er hin soll. Wir wissen ja, das war Pilipas Schüssel.
Wobei man dazu ja sagen muss, dass es Umstände sind, weil Dinivan in seinem Brief nur geschrieben hat, die Herberge, über die wir gesprochen haben. Das heißt, Tiamak muss da schon ziemlich tief in seinem Gedächtnis graben, um auf Pilipas Schüssel zu kommen, weil das ist, da haben sie früher mal drüber gesprochen. Das muss schon Jahre her sein.
Ja, ich meine, er muss ja schon wieder eine Weile im Wrahn sein.
Ja.
Und war schon lange nicht mehr in Kwani Tupul oder halt.
Kleiner Exkurs und lustiger Funfact, als ich damals seinerzeit zu meiner Zeit, Trademark 1980, dieses Buch das erste Mal gelesen habe, hatte ich nicht nur einen Graf Eloer oder Eoler hatte ich ja immer, sondern ich hatte auch Pelipas Schlüssel. Also diese Schüssel hat sich mir mein Lebtag nicht erschlossen. Sie erschließt sich, wenn man weiß, wer Pelipa war, die halt ähnlich wie, ich weiß gar nicht, wer es im christlichen Glauben jetzt war, also der Osiris, den sie da am Baum aufgehängt haben, den hat Pilippa mit ihrer Schüssel da irgendwas Gutes getan. Ich weiß nicht, ob sie ihm zu trinken gegeben hat, ihm die Füße gewaschen hat, keine Ahnung was, aber das ist jedenfalls die Geschichte hinter Pilippas Schüssel. Ja, aber ich hatte immer Schlüssel und du erzählst...
Ja, ich auch.
Du liest auch Schlüssel. Ja, großartig.
Ja.
Ihr könnt uns ja mal verraten, wie viele von euch auch erst Schlüssel gelesen haben. Das ist irgendwie so, Schüssel ist so, ist so profan, dass ich die nie für so einen Herbergsnamen, ne? Meistens hat man ja in so Fantasy-Geschichten irgendwelche, keine Ahnung, Kneipen, die Drachen und vom Fischer oder vom König und ne, die halt irgendwie so hochtrabende Namen haben, aber nicht von irgendwelchen Schüsseln. Es klingt so nach, ja, Kloschüssel. Hast natürlich zu Kwani Tupul. Oh Gott, ich glaube, wir sollten heute... Nein.
Das war heute keine gute Idee. Das Schlimme ist, dass mein Kopf instant, ja, als ich diesen Namen das erste Mal gelesen hat, ein Herbergsschild im Kopf entworfen hat und da ist ein Schlüssel drauf, keine Schüssel.
Ja,
das ist
ja, weil diesen Schlüssel kriegst du da aber auch nicht weg. Du nee, könntest höchstens versuchen, diesen Schlüssel in eine Schüssel zu... ja, ich könnte mal gerade gucken, wie das im Original heißt, weil ich habe keine Ahnung, wie, was das auf Englisch heißen könnte. Bin ich jetzt mal gerade überfragt. Aber da ich meinen Kindle hier aus diversen Gründen
Bowl.
Im Moment liegen habe.
Philippas Bowl. Wahrscheinlich, oder? Philippas.
Für sowas liebe ich ja den Kindle wirklich, weil da kannst du ja immer... Ja, Philippas Bowl, stimmt.
Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass das eine ehemalige Nonne war, die diese Herbergsdame sein soll. Und ich fand die
aus
auch
dem
ganz
Orden der heiligen Philippa.
Und Morgenes hat sie geschätzt, schätzte die Besitzerin für ihren respektlosen Verstand und ihr nachdenkliches Temperament. Fand ich auch einen netten Vergleich. Nachdenkliches Temperament und respektloser Verstand.
Ja, stimmt. Das habe ich überlesen. Das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen.
Ja, wahrscheinlich wegen ihres respektlosen Verstandes ist sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr Nonne.
Ja, sie ist aber überhaupt nicht mehr.
Nee, leider. Also wir erreichen immerhin irgendwann die Schüssel.
Ja, wir erreichen Philippas Schüssel und zwar in einem abgelegenen Viertel, dem Speicherviertel oder sowas ähnliches. Das ist also, ja, stell dir eine verwahrlose Stadt vor und davon dann noch so irgendwie die hinterletzte Ecke. Und diese Herberge macht halt auch wirklich keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Die steht auch auf diesen Pfahlbauten und Tiamat kommt von seinem Boot nicht an diese verhedderte Strickleiter dran. Und überlegt sich dann kurz, ob er denn vielleicht mal springen sollte. Denkt dann aber, nee, also als jemand, der im Moment gerade nicht springen kann, ist es vielleicht, oder nicht, noch nicht mal schwimmen kann, ist es keine gute Idee, in einem Boot auf und ab zu hüpfen. Und dann tut er das Einzige, was er kann. Er blökt um Hilfe. Ich fand das Blöken auch so niedlich, weil es mich so an Schafe erinnert.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir da stand. Ob das auch so, wenn ich jetzt nicht auf die Schnelle, ich weiß gar nicht, wie es bei mir da stand, aber auf, immerhin kommt jemand, und zwar ein alter Mann, der da so über den Rand schaut und nicht so auf Anhieb versteht, was Tiamat eigentlich von ihm will, der ihm da irgendwie zu verstehen geht, er braucht die Leiter und er kommt da nicht ran. Und irgendwann scheint es dieser Mann dann doch mal zu verstehen und hilft ihm, diese Leiter zu, ja, entheddern. Und auf dem Weg nach oben braucht, glaubt hier, mag mehrfach Pausen, damit er da überhaupt diese Strickleiter irgendwie hochkommt. So entkräftet ist er. Mhm. Der ältere Mann, der ihm geholfen hat, der hat sich schon wieder in irgendeinem Eck verkrochen.
Ja, ein alter Perdroineser oder Nabanai. Nichts Genaues weiß man. So nach dem Aussehen zu urteilen, ne?
Jedenfalls hinkt Tiamat durch die Herberge an ihm vorbei. Also das scheint auch nicht, wie soll ich sagen?
Nicht das beste Haus am Platz.
Nein, ich wollte eigentlich, was den Mann betrifft. Ja, das sowieso nicht. Also das ist es nicht. Aber der alte Mann ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Darf ich dazu was vorlesen? Vielleicht kommt dir das bekannt vor.
Ja.
Ein schöner Greis, das lange weiße Haar wirr, saß da und spielte mit einem Rudel halbnackter Kinder. Seine blauen Augen blickten mild und fern, von Lachfältchen umgeben.
Das war Kallio?
Das war schon Kallio, wie auch immer den heim mag. Das Vorgelesene stammt aus Kapitel 44 vom Drachenbeinthron, Blut und die wirbelnde Welt.
Ich kann mich erinnern, ja.
Als du sagtest, du könntest damit so gar nichts anfangen. Oh, man sieht, Sabrina denkt gerade. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Mal gucken, ob sie denn jetzt vielleicht...
Ich muss dabei immer sehr bemerkenswert ausschauen, wenn man das so deutlich sieht.
Man sieht es einfach an diesem Blick, der eigentlich völlig ins Nichts starrt. Und ja. Ja.
Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Kallio so wichtig ist. Aber gut, warten wir es ab. Naja. Und dann gleich schmeißt
kein Kommentar. Ich wollte das nur einfach mal erwähnt haben. Entschuldigung. Ich fasse das jetzt auch nicht als Spoiler auf, weil das sind so Sachen, die stehen halt so im Text.
Ja. Ne? Nimm das jetzt mal so hin.
Gut, alles klar. Weiter geht's.
Ja, weiter geht's in die eigentliche Herberge, wo wir eine Frau treffen. Und Tiamat fragt, ob sie Xorastra ist. Und das scheint diese ehemalige Nonne zu sein. Wir müssen aber leider zu unser aller Leidwesen feststellen, dass die bereits seit 3 Jahren tot ist.
Ja, und die Frau, die wir jetzt hier vor uns haben, ist niemand anderes als Charystra. Ihres Zeichens die Nichte der besagten Xorastra. die jetzt diese Herberge geerbt hat. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie nicht auch dafür zuständig ist, dass diese Herberge so, ich formuliere es mal vorsichtig, runtergewirtschaftet ist.
Kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube jetzt, trotz allem, dass Morgan es vielleicht nicht in der allerletzten Absteige nächtigen würde. Er würde vielleicht jetzt auch nicht im ersten Haus am Platz nächtigen, aber...
Sehe ich auch so. Ja, definitiv.
Die bietet ihm einen Schlafplatz an bei dem alten Mann, weil sonst hat sie nichts frei. Und das Ganze für, ich habe keine Ahnung, ob 6 Sintis für die Nacht viel sind oder wenig oder 9 mitessen, aber es scheint mir eher viel zu sein für einen Schlafplatz im Freien, den ich mir noch mit jemand anders auf irgendwelchen Decken teilen muss. Also sie scheint ja, da schon ein bisschen ja, eine Art Beutelschneiderin zu sein.
Ja, es macht sie nicht unbedingt sympathisch, ne?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also,
Tiamat macht dann daraufhin in meinen Augen einen ziemlichen Fehler. Er packt nämlich gleich 2 Goldimperatoren aus seiner Tasche aus, die er laut eigener Aussage für Notfälle aufgehoben hat und sagt Karystra, sie möchte ihm doch bitte jemanden für sein Bein schicken, weil er halt jemanden braucht, der sich darum kümmert. Und wenn sie das macht, könnte er ihr auch noch mehr Gold besorgen. Da flunkert er natürlich, das weiß er natürlich auch, aber er erhofft sich davon natürlich, dass sie ihm vielleicht eher hilft. Ich für meinen Teil denke dann immer, naja, vielleicht hätte es ein Goldstück auch erstmal getan.
Sicherlich, wahrscheinlich mehr als sonst ihre Kunden bezahlen. Aber aber schieben wir das mal auf Tiamax fiebernden Zustand.
Ja.
Weil ich glaube, gut, sonst würde er auch mehr drüber nachdenken und das, was er als nächstes macht, ist ja vor ihr einfach mal dezent in Ohnmacht zu fallen.
Ist jetzt auch nicht unbedingt so der beste Move, den man machen kann, ne?
Nee, nachdem man das Geld rausgeholt hat, nicht, nee. Aber vielleicht wäre es dann auch schon egal gewesen, selbst wenn er gesagt hätte, er hat ein Goldstück, dann hätte sie ja Zeit genug gehabt, um ihn nach weiteren Goldstücken zu durchsuchen.
Würdest du ihr das zutrauen? So nach dem, was du jetzt von ihr weißt?
Das ist so wie ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den Namen tatsächlich gelesen habe.
Doch, der stand irgendwo.
Der stand da?
Ganz sicher. Okay, vielleicht auch nicht.
Also markiert hatte ich mir nämlich nicht, deswegen wundert es mich nicht.
Okay, sie heißt Karystratschuk.
Alles gut. Ich glaube, wenn es an den Namen hängt, ich weiß nicht, ob es sich zusammenreißen würde, weil gerade die Kinder runtergekommen sind, aber weiß nicht. Keine Ahnung. Dafür kenne ich es noch nicht gut genug. Aber jetzt, gerade im Moment, sind das nicht die besten Voraussetzungen.
Definitiv nicht. Finde ich auch.
Okay, soviel zum Thema, wer wird wie oft ohnmächtig? Tiamat macht mal.
Ja, Tiamat in diesem Kapitel auch mehrmals. Ja, tatsächlich. Okay. Gut. Damit verlassen wir Tiamat. Im Kapitel springen wir dann mal wieder zu Simon. Das haben wir aber vorhin schon alles abgefrühstückt und springen jetzt nach Norden. Und zwar ganz weit nach Norden und treffen Ingen Jäger wieder. Den haben wir das letzte Mal getroffen in Kapitel 5 in diesem Buch. Das ist schon verdammt lange her. Ja.
Ich hatte mir 6 aufgeschrieben.
Warst du so sicher?
Ich habe mir 6 aufgeschrieben, Kapitel 6.
Ja, das lässt sich ja nun ziemlich einfach eruieren. Ich meine,
Ja, war 6. Die namenlosen Toten.
Ja, Kapitel 6, Episode 5. Na, okay, du hast ja recht.
Ja, damals hatte Utoku ja schon davon gesprochen, dass er eine ganz besondere Aufgabe von ihr erhält. Oder eine ganz besondere Beute. Und anscheinend hat er sich so weit wieder erholt. Das ist jetzt die Frage, wie viel Zeit hatte Ingen Jäger eigentlich, um sich wieder zu erholen? Naja, wenn es vielleicht 2 Wochen waren. Ne?
Utoku hatte ja auch gesagt, wir haben dich zurückgeholt aus dem Grenzland des Totenreichs.
Also er scheint 2 Wochen bekommen zu haben, weil Kapitel 6 habe ich mir aufgeschrieben, Mitte Tiagar und jetzt Ende Tiagar, Anfang Anitul. Aber ja, halte ich für halbwegs okay zu sagen, er kriegt so viel Zeit, sich wieder zu erholen. Weil ging es ja wirklich nicht gut.
Gut. Und in diesem Abschnitt lesen wir halt auch wieder was von der singenden Harfe, ne?
Ja, die scheint ja irgendwie in Utokus Thronsaal zu hängen, zu schweben, wie auch immer. man das bezeichnen soll. Und auch Ingen Jäger stellt jetzt wieder fest, er hat von seiner Gebieterin eine große Aufgabe bekommen.
Wird das denn nochmal genau ausgeführt?
Nicht so richtig. Keinem anderen Jäger der Königin wurde je so viel Verantwortung gegeben. Aber Verantwortung kann viel sein. Er ist Jäger, also auf Simon hat sie ihn ja schon mal angesetzt. Kann ich mir fast vorstellen. Oder er soll zum Hochhorst eins der letzten Schwerter suchen.
Es wird halt nicht weiter ausgeführt, was diese Aufgabe jetzt sein soll, ne? Einzige, was wir jetzt zu sehen kriegen, ist, Ingen Jäger ist wieder fit, bricht auf, nimmt seinen riesigen weißen Hund mit und das war es eigentlich schon von Ingen Jäger.
Ja. Noren den Hengst hat er noch bekommen, aber ansonsten. Und habe ich das irgendwie richtig gelesen, dass er irgendwie einen besonderen Mantel bekommen hat oder habe ich das alle irgendwie falsch verstanden?
Doch, steht da. Er trug den Mantel, den kein Sterblicher je getragen hatte.
Genau.
Genau, hast recht.
Ich weiß nicht, ob an dem noch irgendwas besonders ist.
Ja, wer weiß. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Ja. Und das war es halt von Ingen Jäger, ne?
Mhm.
Und damit auch dieses Kapitel, weil das Kapitel endet halt damit, dass Simon wach wird und feststellt, er ist alleine und ruft im Spiegel um Hilfe und dann ist das Kapitel komplett zu Ende. Gerade noch zum Kapiteltitel?
Ja, mein der verschollene Garten passt ja nur zu Amarasu, nicht zu den anderen.
Kommen wir zu Kapitel 19. Kinder des Seefahrers.
Da hätte ich mal wieder, kann ich mal wieder, wenn wir schon gerade eben beim zeitlichen Abgleich waren, wir haben auf jetzt auf jeden Fall Anditul 1165. Weil es ist ja die Nacht nach dem, ja, diese Bankettnacht und jemand wird wach.
Nach Mansa meinst du?
Ja, danke.
Ja, kein Problem.
Und hat das Gefühl, sie hätte einen Kater.
Moment. Das ist jetzt hier nicht so ganz rübergekommen. Wir sind jetzt in der Nacht nach Lav Mansa und wir sind bei Miriamel. Ich glaube, das ist, da haben wir gerade so durcheinander gequasselt, dass ich nicht weiß, ob ich das nachher auseinandergeschnitten kriege. Deswegen betone ich das jetzt gerade nochmal so. Genau. Also, wir sind bei Miriamel und Miriamel hat das Gefühl, sie hat einen Kater.
Sie hatte ja offensichtlich ihren ersten Kater schon mit 9 Jahren. Armes Mädchen. Hat irgendein Diener nicht aufgepasst.
Ist halt die Frage, was ist einfacher, dem Kind seinen Willen zu lassen und dann am nächsten Tag eben nicht mit den Konsequenzen zurechtkommen müssen oder halt...
Das kommt drauf an als Diener. Schafft sie es noch rechtzeitig auf die Toilette oder nicht? Hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja.
Also, als wir Miriamel das letzte Mal gesehen haben, wurde sie mit einem Buch niedergeschlagen von Kadrach. Und jetzt hat sie,
Kopfschmerzen.
Was? Ja, das auch. Was für ein abartiges Gelage hatte sie in diesen abscheulichen Zustand gebracht? Ja, schlechte Nachrichten, es war kein Gelage. Das Zimmer, in dem sie sich...
Nur pro forma, das letzte Mal haben wir halt Miriamel gesehen in Episode 12, Kapitel 15, in Gottes Mauern, als sie halt zusammen mit Kadrach zu Dinivan wollte, um mit Ranessin zu sprechen. Und sie wollte halt nicht freiwillig aus der sankelanischen Edonitis verschwinden. Und dann hat Kadrach sie halt mit diesem Buch niedergeschlagen und quasi weggeschleppt. So, und jetzt wird sie halt wieder wach.
War aber meiner Meinung nach das Beste, was Kadrach tun konnte. Weil freiwillig wäre sie nicht gegangen. Und ich glaube schon, dass er ihr damit irgendwo das Leben gerettet hat. Zumindest vorerst. Mal schauen, was sie jetzt noch erwartet.
Ja, Miriamel, Kopfschmerzen.
Das Zimmer macht es nicht besser, weil es schwankt auch und hört auch nicht auf zu schwanken. Also muss sie ja wohl schon wieder irgendwie auf einem Schiff sein. Kadrach liegt irgendwo in der Ecke und schläft tatsächlich einen Rausch aus.
Alte Saufnase.
Wo auch immer er den Alkohol schon wieder her hat, aber wahrscheinlich lag der irgendwo in diesem Laderaum rum. Denn da befinden wir uns, in dem Laderaum eines Schiffes. Ja, Kadrach schnarcht, wie gesagt. Die ist etwas sauer auf ihn.
Also hallo.
Ja, ist verständlich, ja. Ich wäre auch sauer, wenn mich jemand mit einem Buch niederschlägt.
Das gute Buch könnte kaputt gehen.
Genau. Oder noch schlimmer heutzutage, der E-Book-Reader. Katra bringt sie auf jeden Fall auf neuesten Stand. Den hat sie nämlich jetzt dann irgendwie doch wach gekriegt. Ja, ich glaube, wenn er gewusst hätte, dass dieses Schiff, auf dem sie sich gerade befinden, auch tatsächlich ablegt, hätte er sie nicht dahin gebracht, weil Kadrach ist ja jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Schiffen.
Ja, er sieht es ja nachher auch ein, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt sein hellster Moment war. Er wollte halt nur noch weg und er wollte dann, Kadrachs Plan war halt, ja, wir verstecken uns jetzt hier in diesem Schiff und morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann machen wir uns hier ganz still und heimlich von Bord und gucken dann mal, wie wir weiterkommen. Der hat also in dem Moment auch nur daran gedacht, dass er jetzt erstmal sich und Miriamel aus der Schusslinie kriegen muss. Dumm nur, dass er halt keine Ahnung von Schiffen hat und demzufolge auf einem Schiff gelandet ist, das in dieser Nacht abgelegt hat, was den guten Kadrach und die liebe Miriamel zusammen zu blinden Passagieren macht.
Ja. Nebenbei erzählte er auch noch, dass Dinivan und Ranessin tot sind und dass Pyrates daran schuld ist. Und ja, irgendwas an seinem Unterton überzeugt Miriamel dann doch, dass das nicht irgendwo ja ein Trick ist, um sie da rauszukriegen und davon abzuhalten, wieder quasi schnurstracks zurückzureisen, sondern dass er es auch wirklich ernst meint.
Kann sie ja nun auch nicht, weil sie ist ja jetzt ein Passagier auf einem Schiff.
Ja, jetzt im Moment, aber irgendwann wird dieses Schiff ja auch wieder anlegen.
Mhm.
Also hoffentlich mit ihnen.
Ja.
Und Pyrates beherrscht jetzt Mutterkirche. Oder doch so gut wie. Mal gucken, was daraus noch wird.
Ja, sagen wir mal so, das ist jedenfalls auch nicht so besonders gelungen, ne?
Nee. Miriam will auf jeden Fall noch wissen, auf was für eine Art von Schiff sie sich befinden. Ob das ja quasi zu den Guten oder zu den Bösen gehört.
Also ob das Freund oder Feind ist, bei dem sie sich da jetzt an Bord befindet. Kadrach sagt, keine Ahnung, ist halt ein Schiff. Super hilfreich, Kadrach, nicht. Er kann sich dann an dieses Wappen erinnern. Ein Greifvogel.
Mhm.
Du erinnerst dich daran, dass die Häuser aus Nabanai alle irgendwelche Vögel hatten?
Ja, stimmt. Du hast ja sowas hattest du erwähnt.
Eisvögel, Albatrosse.
Also ehrlich, ich könnte es jetzt auch nicht unbedingt auf einem Wappen unterscheiden.
Dann muss man natürlich wieder berücksichtigen, dass Miriamel Prinzessin ist und demzufolge auch entsprechend ausgebildet worden ist.
Ja, Miriamel, aber nicht Kadrach.
Ja, aber auf Kadrachs Hinweis dann, dass er sagt, ja, ich glaube ein Vogel und es war irgendwie gelb auf schwarz, kommt Miriamel dann dazu, dass sie sagt, okay, das könnte der Previnische Fischadler gewesen sein. Also das Wappen des Hauses Previs. Und dann macht sie sich ein bisschen Gedanken, dass sie bei Dinivan nicht mehr nachgefragt hat, wer jetzt auf welcher Seite ist. Denn das ist ja bei Nabban nicht so ganz eindeutig. Du erinnerst dich ja, Leobardes wollte ja sich eigentlich auf die Seite von Josua schlagen, während Benigaris dann ja auf die Seite von Elias gegangen ist. Tja, aber lang und grau ist alle Theorie. Es hilft uns alles nichts.
So oder so, während sie da unten irgendwo rumdiskutieren. Und selbst Kadras sagt, er wäre lieber irgendwo in irgendwelchen tiefen Kammern der Sturmspitze. Da wird Miriam etwas hellhörig, weil sie sagt, ja, woher weißt du denn so viel von der Sturmspitze und seinen tiefsten Kammern? Also, wir haben ja lange nicht so viel Theorie, andersrum. Miriam hat ja lange nicht so viele Informationen über Kadrach wie wir. Also gerade was diesen Bund der Schriftrolle betrifft. Also wir wissen durchaus, dass er da wesentlich mehr wissen muss, als er ihr gegenüber zugibt. Das ist aber schon so allgemein so ein Problem, dass die Leute einfach nicht miteinander reden in diesen Büchern, oder?
Du weißt halt auch nicht, wer Freund und wer Feind ist und wem du auch wie viel verraten kannst, ne? Ich sag mal, ja, es ist schwierig, aber die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass du jemandem, der das eigentlich nicht wissen soll, zu viel verrätst. Es ist schwierig, finde ich.
Ja.
Mhm. Ja, sei es wie es sei, die ganze Diskussion kommt zu einem jähen Ende, als nämlich unsere beiden blinden Passagiere entdeckt werden.
Mhm. Und zwar von einer Niski, die an Bord ist. Und ich meine, mich dunkel zu erinnern, da habe ich jetzt diesmal nicht die Stelle rausgesucht. Niskis hatten wir schon mal. Ich glaube, das war noch im Drachenbeinthron.
Ja.
Wo sie auch, ich glaube, an Herzog Leobardes vorbei ist.
Also. Es war Kapitel 38 im Drachenbeinthron. Und zwar auf dem Schiff von Leobardes, ja. Aber es hatte nichts mit Miriamel zu tun. Das war, als Leobardes in Erkünland angelandet ist. Und das Schiff war die Juwel von Emetin. Und die Niski hieß Ninraisu.
Und damals hattest du mich schon gefragt, ob ich weiß, was eine Niski ist. Nein, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich, es ist ein Kind des Seefahrers. Es ist eine Tinukedaya.
Ja. Und was machen die auf diesen Schiffen?
Sie singen die Kilper zur Ruhe.
Was sind denn jetzt verdammt nochmal Kilper? Die hatten wir schon, ne?
Ja, das waren diese komischen, naja, Meeresungeheuer, fände ich fast zu viel gesagt, aber irgendwelche, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, bösen Meerjungfrauen, die irgendwelche Seeleute ins Wasser ziehen. Wir hatten das ja auch mit den Kilperbetten.
Ja, ich stelle mir die Kilper tatsächlich rein visuell genauso vor wie die Bucken. Nur, dass die einen aus der Erde und die anderen aus dem Wasser kommen. Komischerweise. Das ist bei mir beides das Gleiche.
Es ist bei mir eher Kategorie Meerjungfrau, weil ich auch schon genug Geschichten gelesen, gehört, gesehen habe, wo Meerjungfrauen eigentlich eher nicht so lieb und nett à la Ariel sind, sondern tatsächlich eher unangenehm und halt die ein oder anderen Meerleute in die Seeleute ins Meer ziehen. Also von daher sind das bei mir eher so böse Meerjungfrauen im Kopf.
Gut. Was mich an dieser Stelle unheimlich erstaunt hat, ist die Tatsache, dass Kadrach ziemlich bass erstaunt ist, dass er jetzt eine Niskie trifft. Die hat er nämlich irgendwie, ich glaube, er hatte das nicht auf dem Schirm, dass es die wirklich gibt. Und das wundert mich bei einem Menschen mit Kadrachs, wie formuliere ich das, Gelehrsamkeitsstatus jetzt doch ein bisschen, weil selbst Meriamel kannte ja die Niskies schon. Sie hat ja gesagt, es gab eine Siedlung, hatte sie gesagt, ja.
Weiß ich nicht, aber kann ich dir für Kadrach eine Ausrede liefern? Er hasst Schiffe. Er hasst Schiffe.
Das wäre jetzt auch meine Begründung gewesen, die ich jetzt, aber es kann natürlich daran liegen, dass Kadrach mit Schiffen und Meer genauso viel am Hut hat wie Isgrimnur. Nämlich gar nichts.
Also selbst wenn auf dem Schiff eine Niski war, mit dem sie übergesetzt haben nach Perdruin, wenn da eine Niski war, hat er es nicht mitbekommen, weil er war ja die meiste Zeit damit beschäftigt, sich elend zu fühlen.
Ja, ja, ja.
Und da ist er, glaube ich, auch wahrscheinlich entweder hing er über der Reling oder war in ihrem Quartier in ihrer Koje. Also von daher, das fände ich sogar gar nicht mal so überraschend. Mhm. Aber diese Niski hat sie halt leider erwischt.
Ob das jetzt unbedingt ein Leider ist, das wird die Geschichte erst noch zeigen.
Ja, gut.
Also sie hat sie erwischt, ja, und sie sagt auch, ich muss da jetzt auch Meldung machen, weil meine Loyalität gehört vor allem erstmal meinem Schiff. Ne? So.
Andererseits hast du schon auch recht, weil so Angst wie Kadrach vor Kilpas hat, als Miriam ihn damals über Bord geworfen hat in dem Boot und anderes, aber bei Niskis, da hört es dann wieder auf. Also ja, okay, du hast auch einen Punkt.
Ja, irgendwie, ne, also vielleicht war das auch nur so ein stilistischer Schachzug von Ted, damit er da einflechten konnte, dass das auch Tinukedaya sind, wer weiß. Keine Ahnung, vielleicht hat er es auch nicht anders hin. Ist ja auch egal. Jedenfalls, so, Tinukedaya. Was sind die jetzt nochmal?
Kinder des Seefahrers. Bei den Niskis passt das ja perfekt.
Es ist aber schon ein ganz schön merkwürdiges Volk. Wir haben ja schon mehr Tinukedaya kennengelernt, ne?
Die eine sind mehr so zwergenähnlich, weil sie leben unter der Erde, also sprich das Volk, das Megwin kennengelernt hat. Und zum anderen hier die Niski, die quasi ständig irgendwo auf dem Meer leben und Kilper zur Ruhe singen.
Mhm. Scheint ja nicht so ein einheitliches Volk zu sein, ne?
Nee, deswegen wundert es mich, dass tatsächlich wir Tinukedaya haben und andererseits zwei so unterschiedliche Spezies, à la, ich sag jetzt mal Zwerge und also diese unterirdischen und hier die Niskis, während Zidaya und Higedaya, Sithi und Nornen, ja, sich nur dadurch unterscheiden, was für Familien sie angehören. Aber ich glaube im Äußeren nicht wirklich.
Ja, und mit dieser Androhung, dass Gan Itai jetzt losgehen wird und ihre blinden Passagiere an den Schiffsherrn übergeben, / verraten wird, verlassen wir Gan Itai und Miriamel und springen zu den anderen Tinukedaya, die wir ja schon kennen, nämlich zu den Unterirdischen.
Wobei, ich sage jetzt mal, es war ja jetzt mehr als eine Androhung. Also, wenn sie ihr nicht gerade ein Bein stellen, sie zurückhalten, wird sie es ja auch tun.
Ja.
Aber wie gesagt, sind wir jetzt auch noch außerdem bei Megwin und Eolair. Ich sag's gleich. Mir geht in diesem Kapitel Maegwin sowas von auf die Nerven.
Danke. Ich finde sie fürchterlich. Sie nervt.
Geht es gar nicht. Das ist noch höflich ausgedrückt.
Sie tut sich unendlich leid, weil sie jetzt nicht die Cici gefunden hat. Sie hat sich da so reingesteigert. Sie ist sich über ihr eigenes Gefühlsleben überhaupt nicht klar. Es würde halt unheimlich helfen, wenn sie mit Eolair einfach mal reden würde und da nicht, wie sie das dann nachher am Ende macht, die Herzogstochter rauskehrt oder die Königstochter, die dann sagt, du hast meinem Vater den Eid geschworen, also musst du jetzt das tun, was ich will. Und Eolair reagiert natürlich auch entsprechend verschnupft auf diesen Befehl, zu dem wir dann ja gleich noch kommen. Dass sie da letzten Endes was wirklich, wirklich Großes gefunden hat, fällt ihr überhaupt nicht auf? Für sie ist es nur, es sind nicht die Cici und damit versinkt sie wieder in dieser depressiven Phase der manischen Depression.
Das ist ja noch nicht mal eine depressive Phase. Ich habe das Gefühl, jetzt dreht sie wirklich endgültig ab. Ich glaube, jetzt ist sie wirklich wahnsinnig. Also irgendwo hat sich bei der auch eine Festplatte aufgehängt.
Nein, jetzt, glaub's mir, es wird nicht besser.
Okay, ich mag Maegwin nicht mehr. Ich hatte sie anfangs mehr so wie so eine Eowyn aus Herr der Ringe, so starke Königstochter. Ja, nee, Pustekuchen, die Frau nervt einfach. Die nervt wirklich.
Ich bin ja froh, dass mal jemand meiner Meinung ist. Sei es wie es sei, sie hat ihre Rolle zu spielen, aber ich finde sie auch unheimlich anstrengend, weil halt auch überhaupt es kreist immer um das Gleiche, egal was da kommt. Sie ist mit ihrer Lage nicht zufrieden, sie kann ihrem Volk nicht helfen, sie hat die Cici nicht gefunden und überhaupt will sie ja sowieso keiner haben. Und ja, sie kann und ja gar nichts. Reden,
wenn du mal einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen würdest, würdest du deinem Volk auch helfen können. Da war irgendwo eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, Mädel, du bist was ganz, ganz Wichtigem auf der Spur. Warte mal, wo war es? Und kommt dann ein bisschen später. Ah, genau. Es gab nur dann Rettung für ihr Volk, wenn ihr selber etwas einfiel. Ja, ganz genau. Du brauchst keine Götter, keine Sisi, keine Nornen.
Und das, was ihr dann nachher einfällt, ist halt vielleicht auch nicht unbedingt so die schlauste Idee. Aber jetzt machen wir das mal von Anfang an, also von vorne und hinten. Beziehungsweise von vorne nach hinten und nicht von hinten nach vorne. Wir sind hier sowieso schon die ganze Zeit hin und her gesprungen. Also, wir befinden uns in Mezutur. In Mezutur gibt es auch einen Meisterzeugen. Das ist der Scherben. Das ist dieser große Kristall, der beim letzten Mal, als wir in Kapitel 16 oder Episode 13 die Heimatlosen bei Maegwin waren, der Scherben, der da gesprochen hat. Und zwar mit der Stimme von Amerasu. Daraufhin haben Maegwin und Eolair ja Ysfidri und Ys-Hadra kennengelernt. Mhm. Da ist jetzt so ein bisschen Konfusion darüber, wer mit wem durch was gesprochen hat und wer da von wem gesprochen hat. Und die Unterirdischen, das ist ein Volk, das ist sehr zurückgezogen. Das sind nur noch ganz wenige. Also Ted schreibt dann nachher irgendwie 3 Dutzend. Das sind knapp 40. Mhm. Die haben sehr viel Angst davor, dass sie von den Cici wieder versklavt werden, dass sie wieder in diese alte Knechtschaft zurück müssen. Sie haben Angst vor, naja, um es mal ganz platt zu sagen, eigentlich vor alles und jedem, was nicht so ihre vertraute Höhle ist. Und dass dieser Meisterzeuge, der Scherben, wie sie sagen, nach ganz vielen Jahren, Jahrhunderten, in denen das Wissen, wie man diesen Scherben benutzt, bei den Unterirdischen auch untergegangen ist. Mein Gott, ich habe auch gerade wieder Bandwurmsätze. Also, nachdem dieser Scherben dann auf einmal wieder angefangen hat zu sprechen, haben sie davor auch Angst. Und es ist dieser ganze Abschnitt für mich. Ist es zum einen halt, Maegwin ist sauer und wütend und weiß nicht, was sie tun soll. Und andererseits, Eolair versucht wirklich mit einem diplomatischen Eiertanz da irgendwie so mit den Unterirdischen ins Gespräch zu kommen.
Das Beste an der Sache ist, dass ja Maegwin die meiste Zeit die Klappe hält und Eolair das Reden übernimmt. Das ist das Beste, was er an der Stelle machen kann, weil da merkst du, Eolair kehrt hier gerade den Meisterdiplomaten raus. Jetzt weißt du wieder, warum er seinen Job hat. Wo ich mir gedacht habe, Mädel, guck mal hin, so macht man das. Nee, sorry, aber die ging mir einfach nur auf den Keks dieses Mal. Also ich habe ja ganz, ganz lange versucht, ihr eine Chance zu geben. Aber nee, jetzt nervt sie mich einfach nur noch.
Mein Reden.
Ich fand, Eolair macht seinen Job richtig gut. Und ich habe mir gedacht, oh komm, du hast auch jemand Besseres verdient. Also in dem Moment Nee, sie ist ja, also die ist ja noch schlimmer als Josua, was das Selbstmitleid betrifft.
Aber und der gut. Ist schon echt heftig.
Aber Deonaut sagt ja im Zweifelsfall ja. Eben auch mal eine, der kriegt ja wenigstens mal im Zweifelsfall mal eine Ansage von Deonaut. Aber Megwin, puh.
So, aber dieses Gespräch, was sich jetzt da über mehrere Seiten zieht, zwischen Eolair und Ysfidri/Ysshadra mit den dazugehörigen zeremoniellen Verspeisen von Pilzen und Käfern, von denen Eolair dann taktvoll die Hälfte in seinen Taschen verschwinden lässt, um es nicht essen zu müssen.
Das heißt der Diplomat.
Das bringt jetzt aber einiges an Informationen zutage, die Dinge bestätigen, die Sabrina schon vermutet hat. Da kommen wir gleich zu. Das ist wieder wahrscheinlich so ein großer Moment, wo Sabrina sagen kann, ja, ich hab's gewusst. Aber wir erfahren vor allen Dingen halt was über die Schwerter, ne?
Ja, das ist ja dieser Moment. Zum einen, das ist dieser Moment, wo sie sich über diese Scherben und Zeugen auslassen, also den Scherben und die Zeugen, dass es da halt auch noch mehrere gibt. Zum anderen auch in Hikehikayo, wo sie, von wo sie auch kontaktiert wurden, schon bevor Amarasu sich gemeldet hat, hat sich wohl irgendjemand aus Hikehikayo gemeldet, weil die Tinokedaya können ja offensichtlich mit diesen Scherben nicht mehr umgehen. Schon wieder so skeptisch.
Bist du sicher, dass das das Sprechfeuer in Hikehikayo war, was da das erste Mal gesprochen hat?
Ja, weiß nicht, ja. Auch gewundert hat. Weil ich eigentlich eher gedacht hätte, wenn, dann müssten sie ja irgendwo aus Nakika irgendwie Nachrichten bekommen. Oder ich habe es falsch verstanden. Warte mal.
Moment, ich gucke auch gerade nach.
Also sie haben die große Harfe von Nakika erwähnt.
Oh ja, dieses Kapitel ist auch so, Ysfidri erzählt da ja auch überhaupt nicht, also eigentlich erzählt er linear, aber da ist immer so viel dazwischen.
Was aber dort sprach, war etwas oder jemand, das oder den wir nicht kannten. Etwas, das sich des Sprechfeuers in jenem alten Wohnsitz der Unterirdischen in Hikehikayo bediente. Etwas, das in sanften und eindringlichen Worten zu uns redete. Ja, es hat mich auch gewundert, weil ich hätte eigentlich eher Nakika erwartet.
Ich auch.
Weil ich,
war eigentlich davon ausgegangen.
Nee, eben nicht. Mich hat's gewundert. Weil ich gedacht habe, naja, das müsste ja, so wie es klang, eher jemand von der Roten Hand gewesen sein. Also jemand von der, Anführungszeichen, bösen Seite. Weil ja die erste Aussage war, ja, wir haben, das kommt ja eigentlich erst nach diesem Part mit den Schwertern, also mit dem Schwert. Und ich dachte mir, ja, Gott sei Dank haben sie nichts verraten.
Tschö.
Ja. Was nämlich die beiden dachten dann wir. Auch erfahren, ja, genau, dachten wir. Weil die beiden, also Eolair und Megwin davon nachfragen, was hat es denn mit Josua ohne Hand auf sich, woher wisst ihr von dem und was wisst ihr über die großen Schwerter? Und sie erzählen eben auch, sie haben quasi damals, als Elvrid gelandet ist, Minneyar geschmiedet. So. Minneyar ging irgendwann nach Assur, blieb dort aber nicht. Und es wurde als Hellnagel neu geschmiedet. Das war dann mein Moment mit, ich hab's doch gleich gesagt, Hellnagel ist Minneyar. So. Muss doch mal hin und wieder sein, so dieser, habe ich doch gleich gesagt.
Nein, ist ja auch völlig berechtigt an diesem Punkt. Ne? Das hattest du ja schon mega früh vermutet.
Ja, macht nur so Sinn, weil Hellnagel so früh erwähnt worden ist. Und es sonst ja nicht.
Ja, und das Buch heißt ja Das Geheimnis der großen Schwerter.
Ja, und es passt sonst auch nicht zu Memory, Sorrow and Thorn. Also sonst geht's ja nicht.
Alles gut. Ich meine, ne, auch Fantasy-Plots sind begrenzt. Also ich sag mal, dass da sowas völlig Unerwartetes kommt, ist, ja, inzwischen gibt es so Sachen, aber ja. Ne? Also, wir klären auf. Hellnagel ist Minneyar und die Unterirdischen haben Minneyar geschmiedet. Wer es umgeschmiedet hat, wird nicht genau gesagt. Und wir lernen auch etwas, und zwar, dass die Unterirdischen diese Dinge, die sie einst geschmiedet haben, nie komplett, ich sag mal, verlieren, vergessen. Sie können immer noch spüren, wo die Dinger sind.
Und was mit ihnen passiert.
Und was mit ihnen passiert, genau.
Und wie gesagt, also vor wenig über einem Jahr sprach der Scherben wieder. Das war der eben, was die Nachricht aus Hikihikayo wollte. Genau, wo ich trotz allem der Meinung bin, das muss ja dann trotzdem irgendwie die rote Hand gewesen sein. Vielleicht war es der Umweg über Hikihikayo, um zu sagen, ja, wir sind nicht die Nornen, wir sind irgendjemand anders. Weil Fidri ja vorher schon erklärt, dass es früher auch Unterirdische in Hikihikayo gab, bis sie vertrieben wurden. Und er wollte ja nicht sagen, warum. Also vielleicht war das so die Finte, wir sind keine Sisi, wir sind keine Nornen, wir sind quasi auch die Guten, wir wollen euch nichts Böses. Vielleicht war das so eine Art Trick. Wollten wissen, was mit Minya passiert ist. Kurze Zeit später wollte Amerasu wissen, was mit Minya passiert ist. Und sie haben aber nichts gesagt, weil sie ja, wie wir ja schon ahnen, zu viel Angst hatten vor allem. Und gerade diese Angst bewegt aber dann doch einen der Unterirdischen, nicht die Klappe zu halten. Also ja, die Nornen wissen, dass Minya Hellnagel ist.
Ja. Und Yesfidri macht sich da auch so ein bisschen Vorwürfe drüber, nämlich, dass halt der eine arme Unterirdische, der da Wache gestanden hat, ich meine, Chauvenet?
Ja, genau.
Ja, so in der Art. Er ist sich da jetzt auch nicht sicher, ob welcher Hand und welchem Bösen er da jetzt eventuell was in die Hand gegeben hat, macht sich da auch Vorwürfe, aber. Wie du schon sagst, die Tinukedaya, oder nein, nicht die Tinukedaya, sondern die Unterirdischen, die ja quasi eine Untergruppe der Tinukedaya sind, haben halt Angst. Und zwar vor allem und jedem. Das sind so richtig verhuschte Mäuse in meinen Vorstellungen, ne?
Mhm.
Genau.
Ach, Bilder in meinem Kopf, Entschuldigung.
Nee, nix Entschuldigung. Lass uns teilhaben an deinen Bildern.
Willst du das wirklich? Ich denke gerade an Nacktmulle.
Da! Okay, nein, ich will das nicht wirklich, aber okay, ist zu spät.
Nee, komm, aber die sind niedlich, leben im Dunkeln, sind halb blind. Was? Sorry. Geht gleich wieder. Dieses Bild für die Unterirdischen kriege ich nie wieder aus dem Kopf.
Ja,
Giovannis Entsetzen. Genau. Er erzählte dem Fremden die Geschichte von Minya und wie es neu geschmiedet zur Hellnagel wurde. Was aber auch nicht so wirklich erklärt, was denn Schreckliches in Hikihikayo passiert ist, weil Yesfidri deutet da ständig was an, sagt aber, ist aber nicht wichtig. Ja, wüsste ich jetzt aber trotzdem gerne. Danke.
Ist aber für die Geschichte nicht wichtig. Das ist eine andere Geschichte.
Bin aber neugierig. Yesfidri will ihnen trotzdem noch was anderes zeigen, nämlich die richtige Halle der Muster. Weil angeblich waren sie ja da.
Warum
schon.
Warum die richtige Halle der Muster?
Ja, weil ich das Gefühl hatte, dass sie da von Anfang an zum Essen waren, um dann zu sagen, nee, wir bringen euch jetzt in die Halle der Muster. Und wir denken, was denn nun?
Ach so, okay.
Und da springt dann tatsächlich mal Eolair an, weil der ist ganz begeistert von dem, was er da sieht. Und in dieser Halle der Muster sind offensichtlich sämtliche Gänge und Wege von, ich denke, der ganzen Sisi-Stätte abgezeichnet oder in die Wand gekratzt, geformt.
Es sind Karten von allen Gängen, die Unterirdischen gebaut haben. Und wenn du dann mal zurückblickst, dass die Unterirdischen lange Zeit Diener der Sisi und Nornen waren, wird auch klar, dass sie zumindest an den Bau der einzelnen Festungen beteiligt waren. Also
wir haben hier mal eben Baupläne für alle wichtigen Sisi-Städte.
Zumindest für die unterirdischen Teile.
Boah, das ist schon mal eine ganze Menge. Es gibt Leute, die rauben damit Banken aus, ich bitte dich.
Ja. Und sowas Ähnliches hat Eolair damit ja dann auch vor, ne?
Mhm. Also deswegen, der ist gleich Feuer und Flamme, weil er auch wissen will, Griansburg, sind dafür die ganzen Pläne da? Also das entspricht ja dann quasi dem Umkreis von Metsutur. Also ich denke, da kann man durchaus was damit anfangen, ja?
Ja, Eolair schwebt da sowas vor wie ein Guerillakrieg quasi, dass die Hernestiri da aus irgendwelchen Löchern krabbeln und die Karlskrücker angreifen, also die Rimmersmänner, die da eingefallen sind und die halt gar nicht wissen, wo die alle herkommen.
Was ich eigentlich gedacht habe, was Magwin da unten sucht, irgend sowas in die Richtung. Sie wollte ja ihrem Volk helfen. Und das ist so dieser Part, ja, aber das sind dann diese Parts, wo auch Eolair sagt, Magwin, dass ihr eurem Volk wirklich große Hilfe gebracht habt. Und sie ist angepisst, weil er sie lobt. Aber da geht's noch? Du wolltest deinem Volk helfen, kriegst genau das und bist jetzt genervt von Eolair, warum? Und dann auch noch diese Gedanken, die sie hat, aller Eolair musste fort. Was? Das klingt ein bisschen so, als würde sie ihn jetzt als nächstes um die Ecke bringen wollen.
Naja, sie bringt ihn ja nicht um die Ecke, aber sie schickt ihn halt fort, ne?
Ja, aber ich auch.
Nee. Sie hat auch so das Gefühl, dass sie in Eolairs Gegenwart nicht so gerade ausdenken kann, ne?
Ja, Mädel kriegt seine Hormone in den Griff. Geht ihm ja aber ähnlich, aber gut. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Er kann sich halt in den kriegt halt seine Hormone in den richtigen Momenten in den Griff. Megwin geht mir in dem Kapitel so auf den Keks, habe ich das schon erwähnt?
Ja, hast du. Haben wir zur Kenntnis genommen. Darfst du aber gerne nochmal sagen, weil mir geht's genauso. Dann kann ich das auch nochmal sagen. Ja, der nächste Gedanke ist halt, Eolair muss weg. Und dann hat Megwin die sicherlich nicht schlechte Idee, dass diese Pläne, wenn es die vom Grionsbock gibt, ja sicherlich auch vom Hochhorst gibt. Und dass es doch eigentlich vernünftig wäre, diese Pläne zu Josua zu bringen. Von dem sie sich ja beide noch mal gar nicht so ganz sicher sind, ob der überhaupt noch lebt. Das war ja auch so eine Diskussion zwischen den beiden.
Was ja prinzipiell auch keine schlechte Idee von ihr ist, nur aus den falschen Gründen. Also es schadet sicherlich nicht, dass Josua davon erfährt, dass Minya und Hellnagel ein und dasselbe Schwert sind.
Und dass er davon erfährt, dass es Pläne gibt, die zeigen, wie man unter dem Hochhorst durch quasi in die Festung reinkommen könnte. Das musst du ja auch mal so im Hinterkopf behalten. Ne?
Ist sicherlich beides hilfreich.
Mhm.
Weil Simon wird sich sicherlich nicht gemerkt haben, wo er da lang gestolpert ist.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Ja, aber die Art und Weise, wie Megwin das macht.
Da kehrt sie halt einfach echt mal so die Monarchin-Herrscherin raus. Zieht sich darauf zurück, dass Eolair ja ihrem Vater den Treueeid geschworen hat und sagt ihm dann quasi, was er zu tun hat. Stößt Eolair damit natürlich mega vor den Kopf. Also die beiden, ich glaube, wenn man irgendwie mal einen Beziehungsratgeber schreiben will, dann könnte man wirklich die beiden nehmen und sagen, so, guckt euch das an. Und genau so macht man es eben nicht. Redet miteinander.
Das habe ich tatsächlich hier irgendwo stehen. Und gesagt, die beiden könnten ein verdammt gutes Team bilden. Und wenn sie miteinander reden würden und dann vielleicht auch aufeinander hören. Weil, wie gesagt, ihre Argumente sind ja nicht so verkehrt. Also, dass Josu davon erfahren sollte, lasse ich gelten. Aber sie macht es ja nur, um Eolair loszuwerden. Und das, weil sie ja halt in seiner Gegenwart nicht klar denken kann. Ja, vielleicht redst du einfach mal mit ihm und klärst es und dann kannst du vielleicht auch wieder klar denken. Ist nicht mehr so abgelenkt. Ja.
Ja. Ich weiß, es ist total schwierig.
Und trotzdem baut er ihr ja noch Brücken und versucht es irgendwo noch auf einen ordentlichen Nenner zu bringen. Aber nee, Madame will nicht.
Sie ist auch ein bisschen sehr bockig, ne?
Ja.
Es ist eins dieser Kapitel, wo ich sie eigentlich nur die ganze Zeit schütteln möchte. So nach dem Motto, Mädchen, werd vernünftig. Mhm. Naja, gut. Mir geht's übrigens auch auf den Keks. Habe ich das schon erwähnt? Ich habe das ja schon länger gesagt, dass ich sie nicht so besonders gut leiden kann. Aber ja, gut. Ich bin ja froh, dass du mir jetzt zustimmst.
Ich wollte ihr eine Chance geben.
Ich hatte einen kleinen Vorurteil, der nicht ganz fair war. Ich kannte schon die Geschichte und weiß, wohin sich das entwickelt von dessen wegen. Das ist ja trotzdem gut. Ich meine, das ist ja das Schöne daran, dass Figuren sich entwickeln und sich halt auch manchmal nicht so entwickeln, wie man als Lesender das gerne hätte. So, müssen wir jetzt noch irgendwas zu unseren unterirdischen Metsutua, Meisterzeugen, Sprechfeuern und ähnlichem Gedöns erwähnen oder können wir damit da einen Haken dran machen?
Soll ich noch den Teil von Eolair vorlesen? Ihr wolltet euch als Königin aufspielen, aber stattdessen habt ihr euch benommen wie ein unreifes Kind. So. Jetzt geht sie nämlich sogar Eolair auf den Kopf.
Das trifft es halt ziemlich genau auf den Punkt, ne?
Tja. Also lassen wir die mal da unten in Metsutua und begeben uns wieder in die frische Luft zum Auslüften.
Ja.
Auf die Eadne-Wolke zu Miriamel und Kadrach.
Die Eadne-Wolke ist übrigens der Name des Schiffes, ja. Das ist ein Schiff aus dem Haus der Privana, glaube ich, heißt das dann richtig, also aus dem Haus Previs. Eadne hat auch einen See und der ist halt so im Südosten von Laban, falls einer von euch da nochmal auf der Karte schauen mag oder so. Wollte ich nur nochmal hinzugefügt haben. Warum auch immer mir das jetzt durch den Kopf schießt. Jetzt weißt du es. Dafür hast du ja mich. Muss ja auch zu irgendwas gut sein.
Ja, nee, ist klar. Ja, Miriamel und Kadra sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr blinde Passagiere, sondern offensichtlich sehr entdeckte Passagiere und werden gerade aus dem Laderaum gejagt. Inklusive aller anzüglichen Bemerkungen, die so der typische Seemann bei einer Frau an Bord fallen lassen kann.
Ja, bei einer jungen Frau in Begleitung eines Mönchs, ich bitte dich. Also, Miriamel hat ja auch erst noch versucht, sich gegenüber von Gan Itai als Malachias auszugeben. Dann ist ihr aber auch aufgefallen, naja, okay.
Sie wurde von Anfang an schon als Mädchen angesprochen.
Ja, genau. Das ist vielleicht doch nicht so der ganz groß gute Schritt, den man da tun soll.
Ja, Miriamel fällt aber trotzdem selber auf, dass sie wahrscheinlich im letzten Jahr mehr erlebt hat als manche dieser Jünglinge, die auf dem Schiff sind in ihrem ganzen Leben bisher. Aber es hilft halt nun mal alles nichts, ne? Sie werden halt jetzt nicht nur zum Kapitän gebracht.
Sondern auch zum Besitzer dieses Schiffes.
Mir kam der Name übrigens bekannt vor. Ich kann's nur nicht
welcher
zuordnen,
Name? Wo
ich
den schon mal Aspides? Gehört habe. Ah, ja. Das sag ich dir gleich. Ich hab's nachgeguckt, wo er herkam. Wo wir ihn schon getroffen haben. Ich hab meine Hausaufgaben auch gemacht heute.
Ah, ich glaube,
ja,
ich weiß.
Jedenfalls.
Ich glaube, ich weiß. Ja, jedenfalls.
Lernen wir den Grafen kennen, dem dieses Schiff gehört. Nicht nur den Kapitän. Es passiert, was halt manchmal so in so Büchern passiert. Miriamel ist schockverliebt. Der hängt die Zunge bis auf die Knie, so ungefähr jedenfalls.
Und schon ist Simon vergessen.
Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Es handelt sich bei dem Besitzer jedenfalls um
Aspides Brevis. Ja, ich glaube, ich weiß, um Aspides Brevis. Ich glaube, ich weiß wieder, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. War der nicht an der Seite von Benny Garis? Und war damit, ist auch, als die damals in Hernistier gelandet sind an seiner Seite und die haben dann noch, waren dann noch irgendwie im Ort und so. Ja, schon, ne?
Das war, da ist Aspides erwähnt worden und dann nochmal tatsächlich kürzlich im Bankett in der Sankelanischen Edonitis, als da Benny Garis interveniert und sagt, Elias hat ihn zum Reichsgrafen gemacht, auf meinen Bitten hin quasi. Also Aspides und Benny Garis scheinen ganz dicke Freunde zu sein.
Okay, ja, da war was. Das ist eher doof. Dann ist sie definitiv auf der falschen Seite gelandet.
Naja, und dass sie den jetzt nun auch fürchterlich attraktiv findet, macht es auch nicht gerade besser, ne? Gibt es da jetzt eine Enemies-to-Lovers-Geschichte oder was kommt hier jetzt?
Schön, dass du das sagst. Ich habe nämlich hier so quasi die irgendwo stehen, so, oh, Miriamel hat ihren Bookstagram-Moment. So diese typischen Enemies-to-Lovers und hast du nicht gesehen und er ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich Romantasy einfach nur fürchterlich finde? Abgesehen mal davon, dass ich davon auch definitiv nicht die Zielgruppe bin. Ich bin halt nicht mehr 18. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich auch nicht, aber ich verschlinge es momentan. Sorry. Sorry, not sorry.
Ich würde mir halt auch mal was wünschen mit Menschen, die halt nicht gerade erst 18 sind. Man kann sich auch noch mit 35 verlieben. Punkt. Auch da gibt's Enemies to Lovers. Punkt. Oder halt, keine Ahnung, Force Proximity oder wie da auch immer die ganzen Tropes heißen mögen. Ich verlaufe mich ja schon immer in den Tropes von dessen
Weg. Keine Ahnung, da müssen wir meine Tochter fragen. Die ist da noch weiter drin. Ja, ich finde trotzdem, sie sind eindeutig auf dem falschen Schiff gelandet.
Der bekommt der Ausdruck auf dem falschen Dampfer sein ein ungeahntes Potenzial für weitere Wortspiele.
Wir haben vorhin schon das andere Wortspiel einfach liegen lassen, als Eolair gesagt hat, warte mal, wo ist es denn? Da ging es nämlich, welche anderen Geheimnisse mag Johann Presbyter wohl noch mit in sein Grab im Kinslag mitgenommen haben?
Ja, Mine, ja.
Ja, genau.
Hellnagel.
Ja, aber ja, was hat er noch mit ins Grab genommen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Gut, wir sind jetzt also auf dem falschen Dämpfer.
Ja, zumindest wenn man etwas gegen König Elias unternehmen möchte, dann sind wir bei Aspides Brevis definitiv nicht so unbedingt an der richtigen Adresse.
Ja, außerdem hatten wir schon mal nettere Seeleute, bei denen wir waren. Also die Seeleute sind ja auch nicht gerade die höflichsten.
Tja. It is, wie it is. Und das ist übrigens dann auch das Ende des Kapitels, ihr Lieben. Ich bin gespannt, auf was ich das nachher zusammengekürzt kriege, aber rein theoretisch sind das jetzt über 2 Stunden. Was möchtest du noch sagen?
Darf ich noch kurz den Kapiteltitel zusammenfassen? Passt zu
Niskis. Aber natürlich.
Ja, passt zu den Niskis und zu den Unterirdischen, das sind beide Kinder des Seefahrers.
Genau. Um es nochmal zu erwähnen, Ryan W. hieß er, ne? Der Seefahrer, der derjenige war, der bewirkt hat, dass die Sissi, die Nornen und die Tino Gedaya es über das Meer nach Ostenart geschafft haben. So. Ich bin da für den Rest des Tages mal leer gequasselt, ne? Aber wir müssen noch absingen.
Ja. Also, ihr könnt uns finden auf Instagram, Facebook, ihr könnt uns E-Mails schreiben unter zgetpodcast@gmail.com. Bei allen Nachrichten an uns denkt entsprechend an die Spoilerwarnung, weil ich hemmungslos alle Nachrichten lese, die wir kriegen. Also, es sei denn, ihr stoppt mich rechtzeitig. Deswegen ist der beste Place to be, um mit uns zu diskutieren, unser Discord-Server, den Link und die Einladung dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns über Rezensionen, 5-Sterne-Bewertungen, wo auch immer ihr uns bewerten könnt.
So. So, und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde das jetzt ausschneiden und dann werde ich das in Zukunft einfach immer nur noch hinten dran kopieren. Punkt. Nein, alles gut. Du hast auch, glaube ich, nichts vergessen. Großartig. Juhu. Nach fast 40 Folgen sind wir dann irgendwann mal so gut wie perfekt.
Doch immer perfekt. Gut.
Nächstes Mal ein Kapitel übrigens. Und schon mal die kleine Ankündigung, es kann sein, dass das schon für längere Zeit die letzte Episode wird. Es kann sein, dass wir noch eine für danach hinkriegen. Das wird sich dann so im Laufe der nächsten Tage zeigen. Werden wir euch dann aber beim nächsten Mal entsprechend drüber informieren.
Das werden Sie dann schon auf unserem Discord-Server lesen, sehen können, ob es noch eine Folge gibt oder nicht. Oder wann die nächste rauskommt.
Ja, aber wäre ja ganz schön, wenn wir es dann auch im Podcast ansagen können. Es ist ja nicht jeder, der uns zuhört auf dem Discord. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Bis in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss. Bis bald.
Was auch immer ich sagen wollte, es ist weg. Ich habe was nachgeguckt, aber ich wusste auch nicht mehr, was ich nachgucken wollte. Also vergiss es einfach. Meine Festplatte hat sich gerade irgendwo aufgehängt.
Kein Problem.